Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Atlantic Hour. Für die heutige Folge habe ich mit Dr. Rebecca Brückmann gesprochen. Sie ist Juniorprofessorin für die Geschichte Nordamerikas in seinen transkulturellen Bezügen an der Ruhr-Universität Bochum. In unserem Gespräch ging es um die Proteste gegen Polizeigewalt und institutionellen Rassismus, die nach dem Mord an George Floyd in den USA und weltweit stattfanden. Außerdem sprachen wir über die geschichtliche Einordnung dieser Protestbewegung und ihrer Forderungen, den Backlash gegen diese Protestbewegung und über die Repräsentation afroamerikanischer Geschichte und Kultur. Das Gespräch haben wir am 22. Juli 2021 aufgezeichnet. Für diese Folge wird es aufgrund technischer Probleme leider keine Videoausschnitte geben. Liebe Frau Dr. Brückmann, willkommen zu The Atlantic Hour, dem Podcast des DAI Sachsen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich möchte mit Ihnen heute gern über die USA und vor allem das letzte Jahr oder die zurückliegenden 12 bis 14 Monate aus einer historischen Perspektive sprechen. Und beginnen möchte ich mit einem Jahrestag, einem tragischen Jahrestag, einem traurigen Jahrestag. Und zwar sprechen wir heute am 22. Juli 2021, also etwas mehr als ein Jahr nach dem Mord an George Floyd am 25. Mai 2020. Und als Reaktion auf diesen Mord entwickelte sich eine großflächige und internationale Protestbewegung gegen Polizeigewalt und gegen institutionellen Rassismus, am besten bekannt unter dem Banner Black Lives Matter. Könnten Sie zu Beginn unseres Gesprächs bitte kurz die, oder vielleicht auch nicht kurz, aber gerne auch ausführlich, die historischen Prozesse anreißen, die in dieser Tat, aber auch in den Protesten und dem, was danach kam, zum Vorschein kamen.
Ich danke Ihnen. Genau, kurz ist immer ganz schwierig für Historikerinnen und Historiker, aber ich versuche mich am Riemen zu reißen hier. Also grundsätzlich ist es ganz wichtig und deswegen bin ich auch dankbar für Ihre Frage, dass man hier festhält, dass die Proteste und Black Lives Matter und dieser Mordfall in dem Sinne keine Tagespolitik sind, sondern Konflikte, die letztlich bis zur Versklavung von Afrikanerinnen und Afrikanern im 17. Jahrhundert und deren Verschleppung in die sogenannte neue Welt zurückreichen. Und auch Kritik an Polizeigewalt ist kein neues Phänomen oder ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, sondern geht schon zurück auf die Gründungsgeschichte der Polizei in den USA. Diese ist sehr lokal verwurzelt. Das heißt, es gibt ab im frühen 17. Jahrhundert sogenannte Night Watches, also Nachtpatrouillen, die in Boston zum Beispiel 1636 zuerst gegründet wurden. Aber gerade im Süden gibt es eben auch die Entstehung der sogenannten Slave Patrols, also versklavten Patrouillen. Die erste 1704 in South Carolina gegründet. Und die hatte konkret als Vorläufer der Polizei zur Aufgabe, Versklavte zu kontrollieren, dass sie genügend arbeiten, entflohene Versklavte wieder einzufangen und auch zu bestrafen. Und auch im Zuge des 19. Jahrhunderts hat man sich natürlich an diese Vorläuferfunktion erinnert. Und da gab es auch schon viel Kritik von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern an der Polizei. Und heute muss man sagen, dass zum Beispiel laut einer Studie der Rutgers University aus dem Jahr 2019 etwa einer von 1000 schwarzen Männern von der Polizei getötet wird. Und auch schwarze Frauen haben ein ungefähr 1,4-mal höheres Risiko als weiße Frauen von der Polizei getötet zu werden. Es gibt also eine lange Geschichte der Polizeigewalt, die auch heute noch präsent ist. Und das wurde auch im 20. Jahrhundert zum Beispiel von Martin Luther King in seiner I Have a Dream-Rede angesprochen. Da redet er ganz konkret über die sogenannten Unspeakable Horrors of Police Brutality. Und deswegen sage ich immer allen Leuten, bitte lesen Sie die ganze Rede. Ne? Nicht nur quasi das, people should not be judged by the color of their skin. Martin Luther King hat noch viel mehr gesagt. Und jetzt mache ich den Bogen zu Derek Chauvin, der Polizeibeamte, der George Floyd ermordet hat im letzten Jahr. Und diese Bilder gingen ja um die Welt. Also diese fast 9 Minuten, in denen Derek Chauvin auf George Floyds Nacken und Hals kniete. Und die Proteste waren notwendig, weil es sehr hohe Hürden gibt, gerade in den USA, dass Polizisten und Polizistinnen für ihre Gewalttaten auch verurteilt werden. Diese Qualified Immunity-Doktrin und die Reasonableness-Doktrin, also die Plausibilitätsdoktrin, bezieht sich auf zwei Supreme Court-Urteile, nämlich Tennessee versus Gardner und Graham versus Connor aus den 1980er Jahren, Hier wurde festgelegt, dass die Frage nach der Plausibilität der Standard wird, also die Frage eingeführt wird für Juries, ob die Anwendung tödlicher Gewalt durch die Polizei gerechtfertigt war, aus der Sichtweise von Polizeibeamten in deren unmittelbaren Zustand, also in der Situation. Haben sie sich bedroht gefühlt und war das sinnvoll oder nicht? Und das ist natürlich sehr schwierig, das festzulegen als eine Person von außerhalb. Natürlich kann man sich subjektiv immer bedroht fühlen. Ob das objektiv auch der Fall ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es geht um das subjektive Bedrohungsempfinden. Und das ist sozusagen der Standard, der eingehalten wird, unter dem man sozusagen Polizeibeamte verurteilen kann oder nicht. Und das macht es sehr schwer natürlich, zu urteilen, zu finden. Und auch in Derek Chauvins Prozess waren die Hürden sehr hoch, rückblickend. Also die Verurteilung führte oder zur Verurteilung führten bis dato letztlich eine fast unbekannte Beweislast, die man hatte vor Gericht. Ne? Es gab das hochauflösende Video, es gab zahlreiche Augenzeuginnen und Augenzeugen. Es gab belastende Aussagen des Polizeichefs, ja, und auch des Polizeiausbilders und anderen Leuten. Und die Proteste im letzten Jahr sind also letztlich Ausdruck all dieser Geschichte und der Angst davor, dass es auch hier nicht zu einer Verurteilung kommen würde. Und dazu muss man noch sagen, George Floyd ist einer von mehreren Fällen, die ja letztes Jahr berühmt wurden. Es gab auch noch eine Häufung. Breonna Taylor zum Beispiel oder Ahmaud Arbery, Elijah McCain, Makia Bryant. Also wieder ganz viele schwarze Menschen. Und das fügt sich natürlich ein, auch in so eine grundsätzliche Geschichte von systematischer Diskriminierung. Und dazu kommt auch noch die Auswirkungen der Covid-Pandemie letzten Jahres, die vor allen Dingen die afroamerikanische Bevölkerung besonders getroffen hat, sowohl gesundheitlich als auch was die ökonomischen Folgen angeht. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass diese Proteste auch Ausdruck waren eines Teils zumindest der Bevölkerung gegen Donald Trump. Und diese White Nationalist-Rhetorik, die Donald Trump und die Republikaner des Öfteren an den Tag gelegt haben, laut dem FBI im letzten Jahr zum Beispiel, stieg ja auch der Anteil extrem rechtsmotivierter Straftaten in den USA massiv in den letzten Jahren.
Vielen Dank für dieses Anreißen der verschiedenen Dynamiken und der verschiedenen Ebenen, die in dem letzten Jahr zum Vorschein kamen nach dieser Tat. Ich würde gern diese einzelnen Ebenen ein bisschen aufdröseln mit Ihnen. Und zwar haben Sie am Anfang über diese inhaltlichen und geschichtlichen Verbindung zwischen dem historischen Civil Rights Movement und dem aktuellen Civil Rights Movement gesprochen. Und ich würde Sie gern bitten, einzuordnen, inwiefern diese beiden Movements vielleicht ein großes sind oder als ein großes verstanden werden müssen oder wie sie sich unterscheiden und wie es da zu einem Transfer von Knowledge oder Discourse und so weiter kommt?
Das ist ganz wichtig. Also erstmal ist den meisten vermutlich bekannt, dass Black Lives Matter als Organisation 2013 gegründet wurde, nämlich als direkte Reaktion auf den Freispruch von George Zimmerman, der Trayvon Martin erschossen hat in Florida 2013. Und Black Lives Matter wurde gegründet von Alicia Garza, von Topol Omedi und Patrice Count Colors, die alle zuvor schon aktiv waren für längere Zeit in sozialen Gerechtigkeitsbewegungen. Also stehen auch selbst als Gründerin schon in einer gewissen Tradition. Und Black Lives Matter, das sieht man immer wieder in Interviews, verorten sich selbst auch in einer langen Geschichte schwarzer Befreiungsbewegungen, sehen sich aber ganz oft oder letztlich als eine neue Generation mit erneuerten Forderungen und erneuerten Methoden auch. Und aus historischer Perspektive würde ich sagen, dass man bei Black Lives Matter letztlich eine Mischung feststellen kann aus den Methoden und Programmatiken des Student Nonviolent Coordinating Committee, kurz gesagt SNCC, und der Black Panther Party. Und das möchte ich kurz ausführen. Also das Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, wurde 1960 gegründet und vielen ist das vielleicht bekannt aufgrund der Verbindung mit dem sogenannten Sit-in-Movement. Also wenn sich insbesondere Studierende zum Beispiel zum ersten Mal im Februar 1960 in Greensboro, North Carolina, an diesen Lunch-Counter gesetzt haben von Woolworths, an dem sie nicht bedient wurden, weil sie schwarz waren, aber da so lange sitzen geblieben sind, bis der letztlich desegregiert wurde. Und aus diesem Sit-in-Movement entstand dann die Organisation SNCC. Und das waren oftmals junge Menschen, die sich letztlich als eine neue Generation verstanden haben, auch damals schon in den 1960ern. Und sie hatten die Methode der Direct Action, also direkter Aktivismus und auch ziviler Ungehorsam. Früher waren das viele Sit-ins, jetzt kann man das bei Black Lives Matter zum Beispiel sehen in sogenannten Die-ins, also Menschen, die sich hinlegen und tot spielen sozusagen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Und was man bei SNCC gesehen hat in dieser Organisation, war der Versuch, flache Hierarchien herzustellen innerhalb der Organisation. Das hat man besonders gemacht durch Dezentralisierung und den Versuch, Verantwortung und Macht innerhalb der Organisation zu verteilen und Menschen in den Communities einzubinden. Also immer die Wertschätzung einer sehr starken lokalen Anbindung sozusagen von verschiedenen Chapters. Es gab da also eine Netzwerkstruktur, sowohl national als auch international. Und diese Idee dieser Vernetzwerkung und die Idee der flachen Hierarchien und der lokalen Community-Anbindung sieht man auch heute bei Black Lives Matter wieder. Und darauf wird auch ganz explizit viel Wert gelegt. Also da sehe ich auf jeden Fall eine Kontinuität. Programmatisch steht Black Lives Matter, sowohl SNCC, aber noch mehr der Black Panther Party for Self-Defense nahe. Und die Black Panthers wurden 1966 gegründet in Oakland, Kalifornien, von Huey Newton und Bobby Seale. Und dazu muss man sagen, dass die Black Panther Party ab Ende der 60er Jahre unterschiedliche thematische Schwerpunkte hat und sich auch in Fraktionen spaltet. Doch gerade zu Beginn hat die Black Panther Party ein sogenanntes 10-Punkte-Programm veröffentlicht, das 10-Point-Program. Und vieles von dem wird übernommen, auch bei Black Lives Matter. Jetzt muss ich ganz kurz einschieben, dass die Idee sozusagen von der Bürgerrechtsbewegung als Beschreibung dieser Befreiungsbewegung der 50er und 60er Jahre oftmals zu kurz greift. Da es immer um mehr ging als nur in Anführungszeichen Bürger- und Bürgerinnenrechte, sondern vor allem um Menschenrechte, um soziale, um gesetzliche, aber auch um ökonomische Gleichheit. Und insofern war die schwarze Befreiungsbewegung auch nicht 1965 oder 1968 abgeschlossen. Und Black Lives Matter ist ebenfalls sowohl gesetzlich, soziokulturell als auch ökonomisch ausgerichtet. Und diese Forderung, die sich stark also denen von SNCC und noch mehr der Black Panther Party ähneln, sind neu formuliert und aktualisiert für das 21. Jahrhundert. Zum Beispiel ist eine der Forderungen von Black Lives Matter, Defund the Police. Diesen Slogan haben vielleicht einige schon gehört. Da geht es um die Idee, sozusagen zu deinvestieren aus der Polizei und diese öffentlichen Gelder umzuverteilen. Weg von der Polizei hin in soziale und Bildungseinrichtungen zum Beispiel oder in psychische Gesundheit zum Beispiel und soziale Arbeit in Communities. Black Lives Matter fordert auch ein Ende des sogenannten 1033-Programms. Und das 1033-Programm erlaubt es, dass nicht genutztes Militärequipment lokalen Polizeiregimenten zur Verfügung gestellt wird. Deswegen hat man ja auch gesehen, zum Beispiel in Ferguson 2014 oder jetzt wieder im letzten Jahr, dass diese massive Militarisierung der Polizei in den USA beruht unter anderem darauf. Und dagegen wehrt sich auch Black Lives Matter. Black Lives Matter, ähnlich wie die Panthers, fordert eine Reform des Justizsystems. Also weg zum Beispiel von Gefängnisstrafen für gewaltlose Marihuana-Verbrechen. Freilassung der deshalb Verurteilten. Das sieht man auch bei den Black Panthers. Und auch wie bei den Black Panthers fordert Black Lives Matter Reparationen für Versklavung und die Anerkennung und verstärkter Unterricht afroamerikanischer Geschichte und Kultur. Also da gibt es ganz viele Fortsetzungen sozusagen. Was aber wichtig hier ist und was ein Unterschied ist zu vorhergehenden Organisationen ist, dass Black Lives Matter einen vermehrten Schwerpunkt legt auf eine sehr starke intersektionale Analyse. Also es wird viel Wert gelegt zum Beispiel auf die Einbindung marginalisierter Menschen innerhalb der schwarzen Community, zum Beispiel LGBT-Rechte und auf multidimensionale Analysen von Machtstrukturen und wie diese Menschen unterschiedlicher sozialer Differenzierungen betroffen sind, zum Beispiel im Hinblick auf Race, auf Gender, aber auch auf Sexuality und Disability und andere Formen von Diskriminierung. Also da sieht man sozusagen bei Black Lives Matter die Grundlage, die bereits besteht aus den Forderungen von SNCC und den Black Panthers, aber deren Weiterentwicklung und Ausbau und Aktualisierung für das 21. Jahrhundert.
Was sind denn die Menschen, die Gedanken, die schon immer präsent sind und diese Verbindung also die inhaltlichen Verbindungen zwischen diesen Generationen herstellen. Vielleicht ist das nicht ganz genau gefragt, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Ja. Also was sind vielleicht diese Träger dieses Transfers oder wie funktioniert dieser Transfer zwischen den Generationen?
Das muss man in zwei Teile unterteilen, denke ich. Also zum einen sind es tatsächlich Aktivistinnen und Aktivisten, die schon seit Jahrzehnten Teil sind sozusagen von diesen Bewegungen und somit auch viel institutionalisiertes Wissen sozusagen weitertragen. Das ist der eine Punkt. Das sind vor allen Dingen auch Menschen, die zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren dafür gesorgt haben, dass es Black Studies Departments zum Beispiel jetzt gibt an Universitäten oder dass schwarze Geschichte unterrichtet wird in Schulen. Und das wird sozusagen weitergetragen durch Dinge wie den Black History Month und Organisationen wie die NAACP, also die National Association for the Advancement of Colored People. Also Menschen, die seit vielen Jahrzehnten aktiv sind und sozusagen Wissen weitertragen. Zum anderen aber, muss man sagen, sind das auch die Ergebnisse von ganz konkreter Kritik an vorhergehenden Formen von Protest innerhalb der schwarzen Community, zum Beispiel durch schwarze Feministinnen, gerade in den 1960er Jahren. Was man beim Programm bei Black Lives Matter sehr deutlich sieht, ist, dass sie zum Beispiel ganz stark Bezug nehmen auf die Veröffentlichung des Combahee River Collective 1977, das letztlich die Grundlage gelegt hat für die Idee von Intersectionality, also von Intersektionalität. Das war ein Kollektiv schwarzer lesbischer Frauen, die von der Verschränkung sozusagen ihrer Diskriminierung gesprochen hat in diesem Pamphlet und kritisierte, dass oftmals entweder der Sexismus, den Frauen erfahren, hinten runterfällt oder der Heterosexismus, den nicht heterosexuelle Frauen erfahren, hinten unterfällt oder der Rassismus, den schwarze Frauen erfahren, hinten unterfällt in der Frauenbewegung, in der LGBT-Bewegung und in der schwarzen Bewegung und dafür plädiert haben, diese Perspektiven zu kombinieren. Und da gibt es ganz viel Kritik, die in den 60er, 70er und 80er Jahren zum Beispiel geübt wurde an der Frauenbewegung, aber auch an der schwarzen Bewegung bezüglich entweder eines Androzentrismus oder des Ausschließens der Perspektiven von schwarzen Frauen. Und das trägt sich fort sozusagen jetzt im 21. Jahrhundert und der Versuch ist hier nicht nur diese Perspektiven einzuschließen, sondern das hat Patrice Kahn Collars zum Beispiel ganz, ganz deutlich und ganz explizit gesagt, Patrice Kahn Collars hat das ganz deutlich gesagt, dass es wichtig ist, zuvor marginalisierte Menschen jetzt nicht nur zu zentrieren, was die Forderungen angeht, sondern ihnen auch Raum zu geben, damit sie die Führung sozusagen mit übernehmen können. Also nicht nur sozusagen ein Lippenbekenntnis, sondern zu sagen, unsere Bewegung ist der Space für die zuvor marginalisierten Menschen, die keinen Space hatten in der traditionellen Bewegung. Und darauf wird auch immer wieder rekurriert, sozusagen bei Black Lives Matter. Es wird sich zeigen, ob dieser Anspruch auch tatsächlich verwirklicht werden kann. Ja? Also die Bewegung ist noch jung, relativ jung jedenfalls, da sie 2013 gegründet wurde. Aber der Anspruch ist es zu sagen, wir möchten hier einen Platz schaffen für Menschen, die zuvor keine Stimme hatten in verschiedenen sozialen Bewegungen. Und das beruht, wie gesagt, auf dem Wissen von Menschen, die schon damals aktiv waren, aber auch in der expliziten Beschäftigung mit den Kritiken, die es seit Jahrzehnten gibt an vorhergehenden sozialen Bewegungen, wo man jetzt versucht, eine Synthese sozusagen zu finden.
Wie hat sich denn der Gegenprotest gegen diese Bewegung entwickelt? Also wie sah es in den 50ern und 60ern und 70ern aus? Und wie sieht es jetzt aus? Was sind die Kräfte, die sich dagegen stellen und aus welchen Gründen und mit welchen Argumenten oder aus welchen Interessen?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Idee oder der Umstand oder die Realität von Backlash nichts ist, was neu wäre, wenn es um schwarze Befreiungsbewegungen geht. Es gab Widerstand nach Ende des Bürgerkrieges gegen die Reconstruction, die sich ausgedrückt hat natürlich in den Redeemers und in der Sabotage der Reconstruction durch die Einführung von Jim Crow-Gesetzgebung, also der Segregation der öffentlichen Räume nach Race, der Sabotage des Wahlrechts schwarzer Männer Ende des 19. Jahrhunderts. Viel von dem übrigens ausgedrückt, gerade was das Wahlrecht angeht, in race-neutralen Termini. weil man sonst gegen den 15. Verfassungszusatz verstoßen hätte. Also haben viele der Südstaaten, allen voran Mississippi, hat damit angefangen in den 1890er Jahren mit einer neuen Verfassung, sich sehr genau überlegt, wie sie den Ausschluss schwarzer Männer vom Wahlrecht gesetzlich festhalten können, ohne damit explizit gegen den 15. Verfassungszusatz zu verstoßen. Und damit kam man auf die Idee, das race-neutral zu formulieren, aber in der Praxis natürlich so anzuwenden, dass Afroamerikaner nicht wählen durften. Dazu komme ich gleich nochmal zurück, weil wir ähnliche Dinge beobachten können heute. Es gibt qualitative und quantitative Unterschiede. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass White Supremacy als institutionalisiertes System, als Machtbeziehung, als Hierarchieverhältnis permutiert, aber nicht abgeschafft wurde durch die bisherige schwarze Befreiungsbewegung. Jetzt kann man zum Beispiel feststellen, dass es zuerst letzten Jahres eine große Unterstützung gab für Aktivistinnen und Aktivisten bezüglich George Floyd und der Festnahme von Derek Chauvin. Es gab Proteste von Menschen, also ungefähr 25 bis 50 Millionen Menschen in den USA demonstrierten. Das ist numerisch die größte Protestbewegung, die die USA je gesehen hat. Und es war auch letztlich ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Da sieht man die Auswirkungen und die Stärke dieser jahrelangen Graswurzelarbeit, insbesondere durch Black Lives Matter in diesen lokalen Communities. Dazu muss man aber auch sagen, es war ein Low Bar, also eine niedrige Hürde. Was man gesehen hat, war der Mord eines schwarzen Menschen auf einem HD-Video. Sich dagegen auszusprechen, war keine große moralische Leistung. Und schon im September 2020, es gibt eine Studie der PolitikwissenschaftlerInnen Jennifer Chudy und Hakeem Jefferson, hat man gesehen, dass es einen Backlash wieder gibt gegen Black Lives Matter. Die Unterstützung für Black Lives Matter hat dramatisch nachgelassen in den USA. Und dieser Rückgang ist speziell unter Wählerinnen und Wählern der Republikanischen Partei zu verzeichnen und unter weißen Menschen. Und diese beiden Gruppen überschneiden sich auch signifikant. Im Juni, habe ich ja schon erzählt, gab es große Unterstützung für Black Lives Matter. Etwa 61% aller weißen Amerikanerinnen unterstützen Black Lives Matter. Schon wenige Monate später, im September 2020, sagte die Mehrheit weißer Menschen, über 60% wiederum, dass sie Black Lives Matter nun ablehnen. Und seit Januar diesen Jahres, laut der Studie von Chudy und Jefferson, ist die Unterstützungsrate weißer Menschen von Black Lives Matter unterhalb des Levels gesunken, die sie vor den Protesten im Juni 2020 hatte. Also es sind jetzt noch weniger Leute, die Black Lives Matter unterstützen. Und dieser Backlash ist insofern nichts Neues, als dass man nur Martin Luther King zum Beispiel 1968 lesen müsse in Where Do We Go From Here, indem er darüber spricht, dass als die offensichtlichsten und brutalsten Methoden von White Supremacy zumindest gesetzlich verboten wurden, es natürlich eine große Mehrheit gab in der gesamten US-amerikanischen Bevölkerung, das zu unterstützen. Dass aber der nächste Schritt gewesen wäre, jetzt auch an ökonomische Gleichstellung zu gehen oder an weitergehende Forderungen zur Gleichstellung von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern. Martin Luther King hat zum Beispiel beschrieben, dass ihm selten so viel Hass entgegengeschlagen sei wie in Chicago oder Detroit, als er für die Desegregierung von Wohnungsvierteln demonstrierte im Norden. Die Poor People's Campaign der Southern Christian Leadership, der Martin Luther King vorstand, erfuhr sehr wenig Unterstützung, weil das natürlich an die Grundfesten ging und strukturelle Veränderungen erfordert hätte und eine massive Umverteilung zum Beispiel von Reichtum. Es ist heute noch so, dass weiße Haushalte 8-mal mehr Vermögen haben als schwarze Haushalte. Das sind Aspekte, die bereits Martin Luther King angesprochen hat und gegen die es ganz viel Widerstand gab dann Ende der 60er Jahre. Und auch schon, das hat ja schon angefangen Mitte der 60er Jahre, als es ja auch da viele Proteste und teilweise auch gewalttätige Riots gab in den Städten, zum Beispiel in Newark, in Detroit, in Watts 1965, 1966 gegen Polizeigewalt und ähnliches. Es gab die Kerner Commission, die von Lyndon B. Johnson eingesetzt wurde, die untersuchen sollte, wie es denn zu diesen Aufständen kam. Und diese Kerner Commission, benannt nach deren Vorsitzendem Otto Kerner, damals ein Gouverneur von Illinois, wenn mich nicht alles täuscht, kam zu dem Ergebnis, dass strukturelle Ungleichheit und Polizeigewalt der Grund sei für diese gewaltsame Auseinandersetzung, dass der einzige Weg der Lösung sei, eine massive Umverteilung vorzunehmen und Affirmative Action explizit umzusetzen. Dagegen gab es ganz viel Widerstand, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Presse, als auch in der Politik. Stattdessen bekamen wir Law and Order Politiken Ende der 60er Jahre. Das zeigt sich heute ähnlich. Und natürlich gibt es einen Unterschied sozusagen zwischen Massive Resistance in den 50er und 60er Jahren, in denen es zu militärischen Auseinandersetzungen kommen musste bei Schuldesegregation. Aber zum Beispiel hängt momentan auch der George Floyd Justice and Policing Act im Kongress fest. Der Justice Floyd, der Justice and Policing Act sieht vor, dass bestimmte Würgegriffe und andere Formen der Gewaltanwendung untersagt werden sollen, dass es keine sogenannten No-Knock-Warrants mehr geben soll, also Hausdurchsuchen, bei denen die Polizei sich nicht identifiziert, bevor sie die Tür aufbricht, dass eine Aufsichtsbehörde geschaffen werden soll im Justizministerium für ein nationales Register für Polizeigewaltfälle. Das kam durchs Repräsentantenhaus, aber nicht durch den Senat. Das heißt, diese Veränderung, diese strukturelle, grundsätzliche Veränderung, führt momentan auch hier nicht zum Erfolg. Außerdem gibt es einen größeren gesellschaftlichen Backlash. Also, falls es nicht allen bekannt ist, wir sind alle äußerst bedroht durch Critical Race Theory zum Beispiel neuerdings. Und der Stand des Junis 2021 ist, dass es in über 22 Staaten Gesetzesentwürfe zumindest gibt, die verbieten sollen, dass Critical Race Theory in Schulen unterrichtet wird. Dazu muss man sagen, Critical Race Theory ist eine juristische Theorie, entworfen in den 70er Jahren von Derrick Bell, von Kimberly Crenshaw, denen es darum geht, zu analysieren, welche Rolle Race in Gesetzgebung spielt. Wie Critical Race Theory aber oft verstanden wird, ist, dass das allein sozusagen das Unterrichten von der Geschichte von White Supremacy und afroamerikanischer Geschichte Indoktrinierung sei. Zum Beispiel wurde jetzt in Texas vom Senat beschlossen, dass nicht mehr in Schulen unterrichtet werden darf, dass der Ku Klux Klan moralisch verwerflich sei, weil das zu einseitig sei. Und zuletzt darf man auch nicht vergessen, und das ist ganz wichtig, und damit komme ich zurück auf die Race-Neutralität von trotzdem diskriminierenden Gesetzgebungen schon im 19. Jahrhundert, was das Wahlrecht angeht. Im Juni 2021, also diesen Jahres, gibt es über 390 Gesetzesentwürfe in 48 Staaten in den USA, die eingebracht wurden, die Einschränkung des Wahlrechts schwarzer Menschen zur Folge hätten. Zum Beispiel durch die Abschaffung von Wahllokalen in bestimmten Bezirken, durch die Abschaffung von Early Voting oder in Georgia ganz explizit der Abschaffung oder des Verbots, besser gesagt, Wasser und Essen vor Wahllokalen an dort in Schlange stehenden Menschen zu verteilen. All das sind also Formen von Backlash, die sich unterschiedlich ausdrücken in unterschiedlichen Perioden der Geschichte, aber trotzdem immer vorhanden sind und die damit auch dieses Mal nicht überraschend sind, wenn auch trotzdem erschreckend in diesem Ausmaß.
Wie passiert es, dass sich innerhalb eines Jahres das so umkehrt in wir kriminalisieren, dass wir Menschen Wasser geben, wenn sie überbrücken wollen, dass sie halt in ihrem Bezirk nur ein Wahllokal haben, was ja an sich schon systematisch oder institutionelle Benachteiligung ist. Das Video hat sich nicht geändert. Der Polizist wurde verurteilt. Es hat sich nichts in dieser Situation geändert, die ausschlaggebend war dafür, dass es diese Unterstützung gab. Was sind die Dynamiken, die dazu führen? Und gibt es einen Weg daraus? Gibt es irgendwas in der Geschichte, was uns zeigt, dass man das umkehren könnte? Oder ist das die einzige Parallele, dass sich halt dieser Backlash wieder genauso oder ähnlich ereignet wie schon vorher?
Es gibt grundsätzlich ganz hoffnungsvolle Zeichen, die zeigen, wenn es politisches Commitment gibt, dass man durchaus White Supremacy begegnen kann. Die Reconstruction ist dafür das beste Beispiel. Also die Zusatzartikel zur Verfassung, der 13., 14., 15. Verfassungszusatz, die Errichtung des Freedmen's Büros, hat gezeigt, wie sich zum Beispiel die politische Landschaft um fast 180 Grad drehen konnte in wenigen Jahren im Süden der USA. Es wurden viele schwarze Menschen zum Beispiel in Parlamente gewählt zum ersten Mal. Dagegen gab es, wie gesagt, habe ich ja erwähnt, auch schon den Redeemer und Lost Cause Backlash. Und der war erfolgreich, weil sich unter anderem die Bundesregierung zurückgezogen hat, 1877. Es gab den Kompromiss, das heißt, Reconstruction wurde beendet. Das heißt, was daraus zu lernen ist, ist, dass die schwarze Befreiungsbewegung und eine politische Unterstützung jener ein langatmiger Prozess ist. Das heißt, man kann das nicht ansehen als einen Versuch, den man 5 Jahre lang unternimmt und dann zieht man sich zurück, wenn es nicht funktioniert hat. Das bedeutet, man braucht die Ressourcen, man braucht das Personal, man braucht die Expertise und man braucht das Commitment für eine lange Zeit, um die Veränderung auch tatsächlich permanent zu machen. Damit möchte ich aber nur sagen, natürlich gibt es historische Beispiele, die zeigen, dass man selbstverständlich etwas verändern kann. Und Rassismus ist auch nicht primordial, es ist ein Phänomen der Moderne. Und wenn etwas geschaffen wird, dann kann es auch wieder abgeschafft werden. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, das zu sagen. Grundsätzlich glaube ich, dass viel von dem Backlash gegen Black Lives Matter durch die zumindest rhetorische Vermischung mit der Antifa sozusagen kam während des Sommers letzten Jahres und der Nähe, die man hergestellt hat zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, zu Looting, zu zerbrochenen Geschäftsscheiben und Geschäftsfronten und Ähnlichem. Und da, ich glaube, es viel, viel Widerstand sozusagen auch gab, also gegen bestimmte Formen des Protests, insbesondere gewalttätigen Formen. Zum anderen darf man aber nicht vergessen, dass im November 2020 73 Millionen Menschen Donald Trump wiedergewählt haben. Also die Idee, dass eine gesamte Gesellschaft sich hinter Black Lives Matter gestellt hätte, selbst wenn es eine Mehrheit gab, war zu keinem Punkt gegeben. Und das war insbesondere dann deutlich, das habe ich vorhin kurz angerissen, wenn es um die Frage ging, wie man denn weiterreichende Veränderungen erreichen könne. Wie gesagt, es ist eine relativ niedrige Hürde zu sagen, es ist falsch, dass ein Mensch einen anderen Menschen ermordet. Und dieses Video anzugucken und sich dann schlecht zu fühlen, ist das bare minimum, würde man sagen, an menschlicher Empathie. Daraus aber dann auch abzuleiten, dass das nicht nur ein Einzelfall ist, sondern sich tatsächlich widerspiegelt als systematisches Problem innerhalb der US-Gesellschaft und dass Rassismus nicht nur ein individueller Charakterfehler ist, sondern sich widerspiegelt institutionalisiert, nämlich durch Diskriminierung, nicht nur durch die Polizei und im Justizsystem, sondern auch auf dem Wohnungsmarkt, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, auf dem Arbeitsmarkt. Und quasi durch das ganze Leben von Geburt bis zum Tod für Menschen, die rassifiziert sind, ist ein großer Schritt, das zuzugeben, weil man damit ja sagen müsse, es gibt diese Idee, dass es eine Meritokratie gäbe und wir sind alle auf dem gleichen Playing Field, weil wir alle gleich seien, ist so nicht real existent. Also ich glaube, dass dieser Schritt, der nächste Schritt, der dann gemacht werden müsse, zu sagen, man profitiert aufgrund der eigenen Rassifizierung. Man hat weiße Privilegien, die natürlich nicht bedeuten, dass man problemlos durchs Leben segelt. Man kann auf viele andere Art und Weise diskriminiert sein. Aber diese Idee dieser weißen Privilegien, glaube ich, sind sehr schwierig zu verarbeiten für viele Leute, weil sie sich dadurch angegriffen fühlen. Und dann kommt es sozusagen zu einer defensive reaction und dem Externalisieren sozusagen von diesem Vorwurf und der Selbststilisierung als Opfer. Es gibt ja auch Umfragen, die sagen, dass weiße Menschen durchaus sehen, dass Rassismus ein großes Problem ist. Wiederum aber eine Mehrheit jener weißen Menschen anti-weißen Rassismus für das momentan größte Problem hält. Also ich glaube, hier spiegelt sich einfach ein Konglomerat sozusagen wieder aus grundsätzlich problematischen Politiken teilweise, aus Ablehnung natürlich von gewalttätigen Protesten und die ganz oft Black Lives Matter zugeschrieben wurden, obwohl das auch nicht immer der Fall war, muss man auch noch dazu sagen. Und zum Dritten aber auch der Angst, vielleicht ist Angst so psychologisiert, aber zumindest der Ablehnung struktureller Veränderungen, weil das ganz viel Arbeit, ganz viel finanzielle Umverteilung und auch ganz viel Selbstreflexion bedeuten würde.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf zwei Punkte zu sprechen kommen, die Sie vorhin in Ihrer ersten Antwort schon angesprochen haben. Und zwar auf der einen Seite die Geschichte der Polizei in den USA und gleichzeitig die Verurteilung Derek Chauvins. Ich glaube, es ist, wie Sie anfangs schon gesagt haben, manchmal schwer zu verstehen, warum das überhaupt in Frage gestellt wurde oder angezweifelt wurde, dass dieses Urteil zustande kommen könnte. Vielleicht könnten Sie diese beiden Punkte kurz versuchen, zusammen zu beantworten. Also auf der einen Seite die Geschichte der Polizei und daraus, warum es nicht klar war, dass diese Person verurteilt werden würde und warum es so schwer war und warum so viele Beweise da sein mussten, um das wirklich zu Ende zu bringen, dass diese Person verurteilt wird für das, was sie getan hat.
Es ist eine bisschen komplizierte Geschichte, denn eigentlich gibt es den Gleichbehandlungsgrundsatz in der US-Verfassung durch den 14. Verfassungszusatz, der das sogenannte Equal Protection Clause beinhaltet, der seit 1866 festlegt, dass alle US-Bürger vor dem Gesetz gleich behandelt werden müssen. Und auch 1964, der Civil Rights Act, verbietet explizit die Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Race, ihrer Ethnie, ihres Geschlechts. Aber gleichzeitig 1976, Entschuldigung, legt der Supreme Court zum Beispiel fest in Washington versus Davis, dass Fälle, in denen angeklagt wird, dass es sich um eine diskriminierende Behandlung durch die Polizei handeln würde. Also wenn jemand vor Gericht zieht und sagt, er oder sie wurde diskriminierend behandelt durch die Polizei, die diskriminierende Absicht der Polizei bewiesen werden muss. Also die Beweislast liegt auf der anderen Seite. Man muss den discriminatory Intent darstellen. Also nicht nur, dass man diskriminiert wurde, sondern auch, dass dies bewusst und absichtlich geschah. Und das allein schon, und da gibt es unterschiedliche Gerichtsurteile seit 1976, aber diese Grundlage ist schon mal sehr schwierig sozusagen, das dann auch tatsächlich vor Gericht durchzusetzen. Und dann habe ich vorhin die Qualified Immunity Doktrin angesprochen, also die Doktrin, dass Polizeibeamte letztlich vor zivilrechtlichen Konsequenzen geschützt werden sollen für polizeiliche Gewaltanwendung, auch bei Todesfolge. Und der Supreme Court hat sich erst geweigert, ich glaube 2019, Fälle anzunehmen, die diese Doktrin in Frage stellen. Und die beruhen, wie ich vorhin gesagt habe, auf zwei Urteilen, Tennessee versus Gardner und Graham versus Connor aus den 1980er Jahren, die festlegen, wann auch tödliche Polizeigewalt angewendet werden darf. Zum Beispiel, wenn der Verdächtige eine Waffe hat oder wenn Gefahr für das Leben des Polizeibeamten oder der Polizeibeamtin oder für die Öffentlichkeit besteht. Und wie gesagt, ich habe auch die Reasonableness-Doktrin ja angesprochen, also dass Jury sich überlegen müssen, ob Gewaltanwendung aus der Sicht des Polizisten in der Situation der Gewaltanwendung denn gerechtfertigt war, weil der Polizeibeamte sich bedroht gefühlt hat. Was ich damit also sagen will, ist, es gibt unglaublich hohe Hürden, um überhaupt zu einem Urteil zu kommen, und deswegen passiert das so selten. Dazu kommt oft noch, was wir Victim Blaming, also Opferbeschuldigung, nennen in solchen Fällen. Eric Garner, vielleicht erinnern sich manche an diese Fälle, ich glaube, das war auch 2014, Eric Garner, daher kommt der sagte, I can't breathe, wurde nach einem Würgegriff zu Fall gebracht. Das war ein verbotener Würgegriff damals schon in New York auf Staten Island. Und es wurde gesagt, dass nicht der Würgegriff den Tod ausgelöst habe, wie in der Obduktion tatsächlich angegeben war, sondern Garners hohes Gewicht und andere Vorerkrankungen dazu geführt hätten, dass er gestorben sei. Und bei George Floyd wurde ja auch gesagt, nicht das Knie auf dem Hals habe den Herzstillstand ausgelöst, sondern Floyds Tod, so die Verteidigung, sei entweder nicht zu erklären oder habe an seiner ehemaligen Drogensucht gelegen. Also es gibt zum einen sozusagen die gesetzlich hohen Hürden oder die Rechtsprechungshürden, zum anderen aber auch sehr erfolgreiche Taktiken bislang, sozusagen die Schuld umzukehren. Und das ist der Grund oder einer der Gründe, warum viele Leute überrascht waren überhaupt von dem Urteil sozusagen von George Floyd. Und ich war auch überrascht, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er verurteilt wird aufgrund dieser Umstände. Aber man muss dazu sagen, er wurde verurteilt und das auch wegen Manslaughter letztlich oder Second Degree Murder eher. Aufgrund der unglaublich hohen Beweislast und diese Hürde, die man hier nehmen musste in diesem Prozess, ist ganz schwierig sonst zu nehmen. Also dieses hochauflösende Video zu haben, die unglaublich vielen Augenzeuginnen und Augenzeugen, dass ein Vorgesetzter sich gegen ausspricht, ist auch sehr selten. Das ist also, dass die Ranks sozusagen brechen innerhalb der Polizei. Und ich erinnere zum Beispiel an Rodney King in den 1990er Jahren. Rodney King wurde von vier Los Angeles Police Department Polizeibeamten verprügelt nach einer Verfolgungsjagd. Und King lag auf dem Boden, während die Beamten mit ihren Batons über 50 Mal auf ihn eingeschlagen haben. Und George Holliday, ein Unbeteiligter, filmte diesen Vorgang und sendete das Video an eine Fernsehstation. Und die vier Polizeibeamten wurden angeklagt wegen unangemessener Polizeiausübung, aber drei von ihnen wurden freigesprochen. Und beim vierten konnte die Jury sich 1992 nicht auf ein Urteil einigen. Das führte zu den Los Angeles Unruhen 1992, nach denen die haben 60 Tage gedauert, es gab über 60 Tote, nur die California National Guard und die Armee konnten das wieder unter Kontrolle bringen. Also es gibt unglaublich viele Beispiele, davon ist Rodney King nur eines, in denen es eben nicht zur Verurteilung dieser Gewaltausübung kam. Und dann aber natürlich es zu Gewaltausübung kam durch Riots, durch afroamerikanische und andere Communities. Das heißt, die Geschichte zeigt, dass es eher selten ist, dass tatsächlich Polizeibeamte verurteilt werden. Und Keith Ellison, jetzt noch Staatsanwalt in Minnesota, sagte auch, This is accountability, it's not justice. Also hier wurde jemand zur Rechenschaft gezogen. Das bedeutet aber nicht, dass das Gerechtigkeit bedeutet. Denn Gerechtigkeit würde bedeuten, dass das nicht passiert sei und dass man strukturelle Änderungen vorgenommen hätte, damit sowas nicht mehr passieren kann.
Die Proteste und die Bewegung führten oder führen ja auch dazu, dass afroamerikanische Geschichte mehr Beachtung findet, sei es in HBO-Serien zum Beispiel, wenn es ums Tulsa Race Massacre geht oder wenn es wie jetzt vor ein paar Wochen um die Einführung eines neuen Feiertags, also den 19. Juni als Juneteenth geht. Könnten Sie erst erklären, vielleicht, was Sie von dieser Entwicklung halten und ob das richtig ist oder ob das nicht genug ist, weil Sie haben ja vorhin gesagt, zum Beispiel der Black History Month führt dazu, dass afroamerikanische Geschichte im Mainstream vertreten ist und dass Sensibilisierung dafür entsteht. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch nur ein Feiertag. Also wie würden Sie diese beiden Seiten abwägen und wofür steht Juneteenth in der afroamerikanischen Geschichte und Gegenwart der USA?
Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass der Aspekt der Repräsentation und Anerkennung schon immer ein zentraler war von schwarzen Aktivistinnen und Aktivisten. Carter Woodson hat ja die erste Negro History sozusagen ins Leben gerufen in den 1920er Jahren, absichtlich im Februar, weil im Februar der Geburtstag von Abraham Lincoln ist sozusagen, der die Emanzipationserklärung unterzeichnet hat. Und es ging damals schon darum sozusagen, schwarze Geschichte zu repräsentieren, Anerkennung dafür zu finden und sie auch zu verbreiten innerhalb der Bevölkerung. Und der Black History Month ist ja seitdem institutionalisiert, sowohl in den USA als auch Kanada als auch Großbritannien. Und in Deutschland wird es zumindest begonnen, ganz oft im Februar einige Veranstaltungen anzubieten. Wichtig ist dabei, glaube ich, dass bei vielen Gerechtigkeitstheorien es mehrere Aspekte gibt, die Gerechtigkeit herstellen. Und dazu gehören ganz klassisch zumindest drei: die Anerkennung, die Repräsentation und die Umverteilung. Das bedeutet aber auch, dass ein Aspekt alleine noch nicht Gerechtigkeit herstellt, aber eben durch die Anerkennung, zum Beispiel von Juneteenth und das Martin Luther King Day zum Beispiel, der ganz lange nicht gefeiert wurde, zum Beispiel in Südstaaten, ne, und auch heute noch am dritten Montag im Januar ist der Martin Luther King Day, dass damit zumindest klar wurde, dass die schwarze Geschichte anerkannt wird und dass es auch eine Maßnahme der Repräsentation gibt. Das heißt, es sind zumindest zwei Aspekte von Gerechtigkeit, die man nicht vernachlässigen darf, und deswegen finde ich das richtig. Mit Juneteenth ist es nochmal ein bisschen eine andere Frage, denn Juneteenth wurde jetzt zum gesetzlichen Feiertag erklärt, wie Sie ganz richtig gesagt haben, und zwar national. Und Juneteenth, erstmal muss man vielleicht erklären, ist eine Mischung aus den Worten June und 19th. Es geht hier also um den 19. Juni. Und das erste Mal gefeiert wurde Juneteenth letztlich am 19. Juni 1865, denn das war der Tag, an dem der General, der Unionsarmee-General Gordon Granger in Galveston, Texas, eine berühmte Verordnung erlassen hat, nämlich die Verordnung Nummer 3, die verkündete, dass alle Versklavte nun frei seien. Wichtig ist es, sich daran zu erinnern, dass Abraham Lincoln bereits 1862 die Emanzipationserklärung unterschrieb, die vorsah, dass alle Versklavten ab dem 1. Januar 1863 befreit werden sollten. Aber das wurde nicht realisiert in allen Gebieten, die von der konföderierten Armee kontrolliert wurden. Und die Nachricht hat sich natürlich auch nicht verbreitet, einfach so im 19. Jahrhundert. Das heißt, viele der schwarzen Menschen hatte diese Nachricht der Emanzipation in Texas noch gar nicht erreicht und in anderen Südstaaten. Und tatsächlich hatten Versklaver ihre Versklavten auch in Gebiete gebracht, die zum einen nicht durch die Unionsarmee kontrolliert wurden, aber auch um sie davon abzuhalten, davon zu erfahren. Das heißt, es gab nochmal eine dritte sozusagen Middle Passage, gerade ab 1863 von etwa 150.000 Versklavten, die zum Beispiel aus Mississippi, aus Louisiana und anderen südöstlichen Gebieten in südwestliche Gebiete gebracht wurden, damit sie weiter versklavt waren, auch nach der Emanzipationserklärung. Und nach dieser Verkündung wurde sozusagen gefeiert. Und darauf geht der Feiertag ein. Schwarze Menschen in Texas feierten den außerdem seit 1865 immer am 19. Juni als den sogenannten Emancipation Day. Zum Beispiel, indem man sich mit zuvor weit verstreuter und auseinandergerissener, während der Sklaverei auseinandergerissener Familie traf. Man macht sie schick, man übt religiöse Rituale aus, man isst gemeinsam. Auch heute macht man noch viele Barbecues, das sieht man ganz oft in den Feierlichkeiten zu Juneteenth. Man macht gemeinsam Musik, man spielt Spiele und Ähnliches. Also es geht tatsächlich um eine richtige Fete der Emanzipation. Und diese Tradition blieb auch lange erhalten, auch nach 1865, auch noch während Jim Crow, also während des Segregations- und Unterdrückungssystems im Süden. Das war sozusagen ein Gegenstück zu gerade im Süden praktizierten Verehrungen des Civil War und des Lost Cause, also White Supremacist, Erinnerungskulturen an den Bürgerkrieg. Da war Juneteenth immer sozusagen die Subversion und der Widerstand dagegen. Und die Befreiungsbewegung gerade der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts und die wiederum damit einhergehende stärkere Betonung schwarzer Geschichte und schwarzer Kulturen gab dann Juneteenth wieder Aufwind im 20. Jahrhundert. Und seitdem haben zuvor schon über 40 Staaten Juneteenth als Feiertag anerkannt und dass Juneteenth jetzt ein nationaler Feiertag ist, zeigt, dass die USA zumindest jetzt symbolisch ganz offiziell anerkennen, dass die Befreiung und die Unabhängigkeit, die traditionell zum 4. Juli gefeiert wird, weil am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung publik wurde. Diese Unabhängigkeit galt nicht für alle Menschen in den USA. Und Juneteenth macht klar, dass die Befreiung und Unabhängigkeit auch von schwarzen Menschen eine Anerkennung wert ist und eine Repräsentation wert ist. Deshalb halte ich das für durchaus wichtig, dass Juneteenth jetzt ein nationaler Feiertag ist und es erkennt nochmal an, zum einen die ganz spezielle und durch die Sklaverei kreierte Subkultur in Anführungszeichen von Afroamerikanern und Afroamerikanern, welche Wichtigkeit die auch hat für das nationale Selbstverständnis in den USA und auch, dass ganz deutlich und ganz klar gemacht wird, dass Afroamerikaner und Afroamerikaner und deren Geschichte integraler Bestandteil der Geschichte der USA sind.
Vielen Dank für diese Ausführung und einen, ich glaube, etwas schöneren und positiveren Abschluss unseres Gesprächs. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ganz herzlichen Dank, Herr Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von The Atlantic Hour.